Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gesagt, Gedacht. Wir, das sind heute
Martina Handler
und Daniela Weiß. Wir möchten am Anfang mal ganz kurz das Projekt an sich vorstellen. Das Projekt heißt Philosophie im Internet, Radio, Galerie, Textwelten und widmet sich drei unterschiedlichen Präsentationsformen. Erstens wird die im vergangenen Studienjahr erarbeitete virtuelle Textwelt zu Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra weitergeführt, zweitens an einem Tonarchiv für Internetradio gearbeitet und drittens werden die im Institut für Philosophie auf der Basis einer Dauerleihgabe von Engelbert Teuretzbacher vorhandenen Kunstwerke in einer virtuellen Galerie zugänglich gemacht. Das Projekt wird von unserem Lehrveranstaltungsleiter Herbert Rachowitz betreut und dieses Semester ist zum ersten Mal eben das Radioprojekt dazugekommen. Es wird, wie gesagt, ein Tonarchiv für Internetradio geben und natürlich die Sendungen auf Orange, wo ihr jetzt gerade die erste hören könnt. Zum Projekt gibt es zwei Homepages anzukündigen. Die erste ist http://freiraum.philo.at. Das ist die Homepage, wo alles, was im vergangenen Jahr erarbeitet wurde, zu sehen ist und auf die anderen Dimensionen des Projekts verwiesen wird. Die zweite Homepage ist http://audiothek.philo.at und dort werden dann die Sendungen, die auf Radio Orange ausgestrahlt werden, im Internet zugänglich sein. Und jetzt werden verschiedene Lehrveranstaltungsteilnehmer etwas über das Projekt sagen. Anfangen tut unser Lehrveranstaltungsleiter Herbert Rachowitz.
Ich bin ausgegangen von einer Beobachtung über gewöhnliches Radio, so wie wir es kennen, nämlich dass gewöhnliches Radio so ein Transportmittel ist. Reporterinnen sind Personen, die einen bekannt machen mit Inhalten, mit Waren, mit Ideen, die anderswo produziert worden sind und die sie an andere Leute verschicken, versenden. Das muss nicht so sein, das kann man anders sehen. Man kann ein näheres Verhältnis haben zwischen den Inhalten und dem Transport. Eine Extremposition ist die der Werbeagentur. Da gibt es insofern ein engeres Verhältnis, als nur das transportiert wird, von dem man weiß durch Erhebungen, dass es auch ankommt. Das sollte maximal ankommen. Das ist das Schließen eines Kreises zwischen dem Transport und dem Bedürfnis, auf das man sich bezieht. Das hat natürlich den Effekt, dass es an der Universität nicht interessant ist. An der Universität geht es nicht darum, etwas zu lehren, nur unter dem Aspekt, dass das das sein soll, was die Leute auch hören wollen. Wir wollen was anderes machen. Wir wollen Inhalte produzieren, die ausgerichtet sind auf Rezeption. Die sollen etwas zu tun haben mit dem, dass Leute es hören wollen. Und dazu muss man sich Gedanken machen, wie die Übertragung selber ausschauen soll. Es ist also so, dass die Neutralität der Reporterin und des Reporters da in Frage gestellt werden kann. Die Reporterin kann selbst ein Investment haben, ein Interesse haben an dem, was sie berichtet. Sie kann möglicherweise sogar das, was berichtet wird, selber erzeugen. Das ist dann schon nicht mehr die traditionelle Reporterrolle, sondern das ist schon selbst verwalteter Umgang mit Informationen.
Mein Name ist Günter Friesinger und ich habe das erste Mal von dem Projekt gehört im Sommersemester. Herbert hat angesprochen, dass er philosophisches Internetradio machen wollte. Ich habe mir dazu gedacht, naja, das ist irgendwo zu wenig, denn die Motivation, jetzt Internetradio zu machen, erscheint mir relativ klein, denn Hörer kannst du damit nicht wirklich ansprechen. Deshalb war dann auch mein Vorschlag, einen Sendeplatz zu beantragen bei Radio Orange. Mit zweiwöchentlichem Ablauf, das heißt eine Stunde Sendung, gefüllt von Studenten mit philosophischen Inhalten. Was ich mir als Motivation denke und sehe, ist einfach die, dass Philosophie etwas rausgeht aus dem Schneckenhaus, aus diesem sozusagen elfenbeinernen Turm. Da geht es ja auch immer darum, dass sich Philosophie irgendwo versteckt, und zwar versteckt auf der Universität. Und ich glaube, dass man heute, wenn man gerade heute im 21. Jahrhundert lebt, neue Medien nutzen sollte. Das passiert einerseits durch diese Vorlesung Philosophie im Internet. Und Philosophen sollten eben auch Kanäle nutzen wie Radio und Fernsehen. Und ich sehe das als Möglichkeit, hier Fähigkeiten zu erwerben, die man im späteren Ablauf nutzen kann, Inhalte auch der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Mein Name ist Fritz Penkner und einerseits ist dieses Seminar ja also auch auf Internet bezogen und in gewisser Weise eine Fortsetzung vom letzten Jahr, wo eben über das MU schon ein konkretes Seminar zu Philosophie und Internet, also in dem Fall konkret Nietzsche und Internet, stattgefunden hat. Und das ist eben in gewisser Weise die Fortsetzung eben mit dem zusätzlichen Bereich Radio und dafür Internet auf eine andere Ebene verlagert, eben die Audiothek hauptsächlich. Und dazu noch hat sich ergeben, dass verschiedene Lehrveranstaltungen zum Bildbegriff laufen dieses Semester. Und im Bild bündeln sich derart viele Bereiche der Philosophie, angefangen von Erkenntnistheorie, Kunsttheorien, Kunstphilosophien etc., dass hier mal die Möglichkeit besteht, von einem Zentralpunkt verschiedene Bereiche der Philosophie zu erfassen, von einem Zentralpunkt aus. Und warum soll man das nicht über das Radio vermitteln? Andererseits ist es eine spannende Aufgabe, Philosophie über Bilder über Visuelles in Tonform weiterzugeben. Es passiert so, dass wir eigentlich miteinander reden, also es werden hauptsächlich Dialoge sein, und zum Teil erzählen wir, was wir sehen, versuchen einfach Bilder zu beschreiben oder nicht direkt jetzt die Bilder in akustische Signale oder in Sprache zu transformieren, sondern das zu behandeln, wie Bilder funktionieren, was Bilder sind und wie man mit Bildern umgehen kann oder auch wie man Bilder verwendet. Und die Sprache zeugt ja von einem großen Bilderreichtum, also auch in Form von Metaphern und bildlichen Ausdrücken ist das ja durchaus auch in Sprache transparent, also immer vorhanden, und das wird auch ein Teil der Reflexion sein.
Mein Name ist Martina Pichler. Was mich an der Lehrveranstaltung gereizt hat, war die für mich neue Verbindung von Philosophie und Medien. Also ich habe mir darunter eigentlich nichts vorstellen können. Mich interessiert eigentlich das, wie kann man komplizierte Inhalte vermittelbar machen, auch einem Publikum, das eben nicht da nicht so involviert ist. Ich werde wahrscheinlich die Homepage neu gestalten. Es ist noch nicht ganz heraus, wie das dann ausschauen wird. Beziehungsweise eventuell für das Bildprojekt auch eine unterstützende Homepage.
Mein Name ist Elisabeth Koll. Ich bin jetzt das erste Semester, wie gesagt, in diesem Seminar. Und meine Motivation, ja, das war folgendes, dass ich einfach den Titel gesehen habe, Philosophie im Internet, und diese zwei Thematiken, Internet und Philosophie zu vereinen, ist mir sehr interessant vorgekommen. Und einfach das Neue, diese zwei zu vereinen. Und ja, mich hat einfach interessiert, wie das dann umgesetzt wird und eben auch, wie man jetzt philosophische Inhalte in Bilder oder in Darstellungsarten bringt, dass das jetzt im Internet eben dargestellt werden können.
Also ich bin der Edwin und mich hat besonders interessiert ganz einfach der Projektcharakter der Lehrveranstaltung, weil das aus dem traditionellen Schema, sage ich mal, der Lehre herausfällt, also sonst Vorlesung, Übung, Prüfung, Diplomprüfung, und weil sich in der Lehrveranstaltung als Projekt auch interessante soziale Interaktionen mit den Studierenden auch ergeben, und es hat mich fasziniert, ja. Es ist auch das Radio ein ziemlich den meisten wahrscheinlich, vor allem mir auch, ein interessantes Medium, mit dem ich mich noch nicht genauer einerseits philosophisch, andererseits auch praktisch auseinandergesetzt habe. Und da verspreche ich mir auch vielleicht teilweise, dass auch neue Perspektiven vom Philosophischen her erschlossen werden können. Vielleicht.
Ja, wie unschwer zu erkennen ist, das war ja die Signation von Taxi Orange, geht es in unserer heutigen Sendung um Reality Soaps, im Speziellen um Taxi Orange. Und Dani wird euch jetzt einmal ganz kurz vorstellen, wie Reality Soaps historisch überhaupt entstanden sind.
Ein erster Versuch, den Rezipienten in das Programm eines elektronischen Mediums mit einzubinden, wurde im Radio mit dem Wunschkonzert gemacht. Als nächstes folgte die Call-In-Show, bei der der Hörer zu einem Hauptbestandteil des Programms wird. Er hat hier eine wesentlich aktivere Rolle durch die Möglichkeit, per Telefon seine Probleme zu formulieren und vom Moderator psychologisch beraten zu werden. Darauf folgt die Talkshow, in der hauptsächlich in Anführungszeichen normale Menschen auftreten und über alltägliche Probleme diskutieren. Hieran knüpft das Reality-TV. Die Möglichkeiten seiner Darstellung sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von echten Amateuraufnahmen bis hin zum Nachspielen der Realität oder Alltagsdokumentationen. 1994 strahlte der Pay-TV-Sender Premiere mit »Das wahre Leben«, nach eigenen Worten, die erste Alltagsdokumentation im deutschen Fernsehen aus. Sie war stark an der Sendung The Real World des englischsprachigen Musiksenders MTV orientiert. Hier wird der Alltag direkt abgefilmt, zum Beispiel die Ereignisse auf einem Luxuskreuzer oder eben die Erlebnisse einer Containergemeinschaft. An diese aufgezeigte Entwicklung, die Authentizität zum Gut der Massenmedien macht, knüpfen Big Brother und Taxi Orange direkt an. In diesem Sendeformat stehen die Bewohner einer WG oder eines Containers im Mittelpunkt, deren Leben nun ständig von Kamerateams begleitet wird.
Downtown, urbane Schmelzfiguren, mit Jupiter, Touch, Couch, Society, Lemuren. Doch die Uhren aller Leben rasen blind dahin. Und was zählt und quält, nebenbei dein Ego steht Erfolg. Nie auf der Seite der Mieten steht, den Dinge anpacken. Alle Marken akzeptieren, das beweist Unternehmensgeist. Mut, denn der kreative Blätegeier macht das Geleier erst möglich. Warum denn gar nichts geht und warum sich die Welt nicht um dich dreht. Dabei haben Mut Energie, aber po, Konjunktur wie noch nie zuvor. Oh, give me more. Zeit für dich zu erkennen, der Maßstab aller Dinge bist du. Nimm dir alles. Hack zu, die Leiter zum Erfolg baut man nicht aus Lego.
Du hast es in der Hand, der Zement heißt Ego.
Du brauchst kein Scheich zu sein, um reich zu sein.
Unerreichbaren Stern.
Wir fahren auf der Siegerstraße.
Als nächstes hören wir ein Interview mit Herbert Rachowetz. Er ist stellvertretender Institutsvorstand am Institut für Philosophie und beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit Reality-Formaten wie Taxi Orange. Herr Rachowetz, Sie haben sich schon des Öfteren als Taxi Orange-Fan geoutet. Warum?
Ich hatte die Reality-TV-Sendungen, die vor Taxi Orange im Ausland gesendet worden sind, eigentlich verschlafen. Ich musste ein bisschen Nachhilfeunterricht nehmen bei Bekannten und bei Kids, die mir erklärt haben, worum es sich da überhaupt handelt, speziell bei Big Brother. Und habe dann erstmals im September 2000 zugesehen, als diese Taxi Orange Staffel bei uns begonnen hat, und war direkt von Anfang an zumindest von zwei Punkten sehr angetan. Das eine war die Tatsache, dass es da um Gruppenprozesse gibt, die man im Laufe der Zeit regelmäßig sieht und sich entwickeln sieht. Gruppenprozesse, die auch noch eine Rückkoppelung gestatten, indem man merkt, dass in der Sendung selber reagiert wird, dass von den Leuten reagiert wird auf das, wie sie behandelt werden, wie sie wahrgenommen werden oder zumindest wie sie glauben, dass sie wahrgenommen werden. Das war der eine Punkt, dieses Prozesshafte, das sonst im Fernsehen selten zu sehen ist. Und der zweite Punkt war die politische Dimension, nämlich die Tatsache, dass es da um eine Gruppe gibt, die mehr oder weniger repräsentativ für die österreichischen Bundesländer ist. Ich hatte dann darüber was geschrieben und habe meine Theorie sehr bestätigt gefunden, als mich der Top-Grafiker des ORF angeschrieben hat und gesagt hat, ja, das stimmt schon, wir verwenden genau dasselbe Programm, das wir bei den Nationalratswahlen verwenden, für die Wochenausscheidung bei Taxi Orange.
Diese Entwicklung ist natürlich eine künstliche, ne? Also man verhält sich nicht natürlich in diesem Rahmen. Und der zweite Punkt ist ja auch, dass zusätzlich noch als künstliches Element natürlich kommt, dass ja die Entwicklung eines Tages immer auf eine Dreiviertelstunde zusammengeschnitten worden ist. Inwiefern kann man das jetzt noch als Zuschauer nachvollziehen, beziehungsweise wie sehr ist das dann von außen gesteuert?
Das finde ich einen sehr richtigen Hinweis. Man tut sich ein bisschen, ergibt sich ein bisschen naiv, wenn man sagt, hier hat man mal Entwicklungen, die man beobachten kann. Denn einerseits finden diese Entwicklungen unterm Scheinwerferlicht statt und andererseits ist das, was man im Abendprogramm sieht, ja alles andere als eine natürliche Entwicklung. Man kann das ja geradezu studieren, wie solche dramatischen Episoden aufgebaut werden, mit dem Blick darauf, dass es spannend ist, dass bestimmte Klischees befriedigt werden. Das ist schon richtig, dass es sich nicht um Prozesse handelt, die nicht unter dem Einfluss von Medien dargestellt werden und ablaufen. Nun ist das natürlich auch verbunden mit einem Gegenargument, das oft gebracht worden ist, dass es sich da um einen Voyeurismus handelt, als ob wir vor dem Schlüsselloch stünden. Und damit wird natürlich auch gerade ein bisschen Zuschauerkeilerei betrieben, indem man sagt, jetzt darfst du sehen, was du sonst nicht sehen würdest, sei das in der Dusche oder sei das in persönlichen Beziehungen, was hat jetzt die eine mit dem anderen und solche Dinge. Das denke ich, ist zwar oberflächlich richtig, aber andererseits auch wieder nur sehr oberflächlich, denn wir sind, wenn man sich das mal genauer zurechtlegt, in ausgesprochen vielen Alltagssituationen, bei denen man es sonst so gar nicht wahrhaben möchte, schon unter Beobachtung. Ein Punkt ist, jedes Mal, wenn ich Geld abhebe in einer Bankfiliale, bin ich unter Beobachtung. Wenn ich am Abend vor meine Haustür trete, geht im Nachbarhaus die Lichtschranke los und ein Scheinwerfer strahlt mich an. Das sind nur zwei kleine Bemerkungen darüber, dass es einem in einer Stadt Lebenden kaum möglich ist, dieser ständigen Interaktion zwischen Regelsystemen, Beobachtungssystemen ausgesetzt sein
und andererseits Zuschauen zu entgehen.
Ist das jetzt allein das Geld der Reiz für die Kandidaten oder was ist der besondere Reiz an solchen Dingen?
Ich glaube nicht, dass man einen besonderen Reiz nennen könnte. Es gibt vermutlich ein bisschen Abenteuertypen und es gibt Leute, die hätten gerne das Geld und es gibt Leute, die haben gerne Videos von sich. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich mir die Frage vorlege, warum ich das gerne gemacht hätte oder wenn ich es gemacht hätte, warum ich es gemacht hätte, dann hätte ich es, denke ich, gemacht, um etwas über mich zu erfahren, nämlich wie reagiere ich in belasteten Gruppensituationen, wie weit kann ich da andere Leute manipulieren, inwiefern bin ich hilflos, inwiefern fällt mir was ein, welche Beweglichkeit habe ich in solchen Sachen.
Jetzt war Taxi Orange ein Reality-Konzept, das, glaube ich, sehr erfolgreich war im Vergleich zu anderen. Es wird jetzt trotzdem eingestellt. Warum ist jetzt aber Reality-TV insgesamt auf diesem absteigenden Ast gelandet? Warum gibt's da jetzt anscheinend keine Zukunft mehr?
Mir tut es sehr leid, dass das Reality-TV so kurz aufgeflammt ist und jetzt schon wieder weg vom Fenster, weil einige der Situationen und Ideen fand ich sehr ansprechend und eigentlich wert, weiterverfolgt zu werden. Der Grund, warum das in den Boden gefahren worden ist, glaube ich, ist, dass in sehr kurzer Zeit ein Run eingesetzt hat nach immer bemerkenswerteren, prickelnderen Situationen, die natürlich gespielt haben, zunehmendem Maße mit Auswahl und Verwerfung und Geschlechterdifferenz. Und auf die Art und Weise hat sich der Fluch der vielen Sendestationen natürlich bemerkbar gemacht, weil kaum war die Idee da, hat jede Sendestation versucht, die andere mit einem noch attraktiveren Ausscheideverfahren aus dem Rennen zu schlagen. Was dabei unter den Tisch gefallen ist, verloren gegangen ist, ist eine Reihe von Dingen, die man im Fernsehen so noch nie gesehen hat. Und ich möchte eines davon nennen, was auch nochmal ein Kommentar zu dem Prozesscharakter ist. Es haben Sozialwissenschaftler, Gruppendynamikerinnen in der Diskussion darauf hingewiesen, dass es für Gruppen, die sich über eine gewisse Zeit lang konstituieren, das Schlimmste ist, wenn sie zerrissen werden. Eine Gruppe bleibt zusammen und insofern sind diese Taxi-Orange-Konstellationen, in denen immer eine Person herausgenommen werden muss, antigruppenmäßig aufgebaut und das hat natürlich auch den Thrill zu einem gewissen Teil. Nun, da das so ist und da man weiß, dass das so ist, hat man Gelegenheit, eine Beobachtung zu machen, die ich für bemerkenswert hielt, und das ist die speziell in der zweiten Folge von Taxi Orange, dass rund um diese Verletzung der Gruppenehre, um diese Verletzung der Gruppenidentität, kurz gesagt, also rund um die Ausscheidesituation am Freitag jeweils, rund um diese Trennungssituation ist ein unglaubliches Ritual entstanden. Man hat diese Person abgeholt, man hat die jeweils herausgenommene Person gefeiert, die war der Held des Abends, sie ist aus der Irrealität wieder in die Realität zurückgekommen, man hat sie beschenkt, man hat sie am Ende dann, das fand ich besonders pointiert, hingesetzt vor eine große Videowand, in der sie nochmal reingeschaut hat, in den Bereich, in dem sie vorher drinnen gewesen ist. Und an der Stelle sind die Wirklichkeitsebenen völlig geflippt zwischen wo ist jetzt das Bild und wo ist jetzt die Wirklichkeit. Das Mothership, das vorher sichtbar war als der Videoschirm in der Taxisituation, ist jetzt umgekehrt die Videosituation im Versammlungssaal am Königlberg, der die anderen Zurückgebliebenen als die Bewohnerinnen des Bildes definiert. Also hier hat man gar nicht mehr gewusst, was jetzt das Erste und was das Zweite ist. Und an dieser Stelle sind also die Ausscheideverfahren eingebettet worden in einen rituellen Ablauf, der dem Schmerz wieder den Stachel genommen hat.
Sehen Sie überhaupt irgendeine Zukunft jetzt für Reality TV? Was müsste oder könnte man da machen, damit das wieder reizvoll wird für die Zuschauer?
Ich bin natürlich kein Programmberater, der einem Fernsehsender sagen könnte, was er da am besten machen sollte. Was ich davon nehme und was ich weiterentwickeln würde, wenn es mir aufgetragen wäre, ist tatsächlich das Schritt-für-Schritt-Berichten. Dass Reporter sein nicht einfach heißt, irgendwo hinfliegen, irgendwo in die Wüste fahren, dort kurz einmal berichten, was dort war und zu warten, bis das Event vorbei ist, um dann woanders hinzufliegen, sondern dass es sehr spannende und dynamische Prozesse gibt, die einfach nebenan passieren. Zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Taxi Orange war ja sicherlich bemerkenswert und zu beobachten, dass im zweiten Durchgang eine Castingagentur zugeschlagen hat und sich einfallen hat lassen, besonders schick aussehende Frauen mit eher schick aussehenden Männern in der richtigen Abstimmung dort hineinzubringen, auch die Alterspyramide ein bisschen zur Geltung bringen zu lassen. Während beim ersten Mal man den Eindruck hat, da wusste man noch nicht wirklich, was passiert, da ist eher was hineingekommen, was man geschehen hat lassen, ohne sich eine Vorstellung zu machen. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang, dass das beim zweiten Mal eher schiefgegangen ist, weil die geometrische Ausrechnung, jetzt haben wir eine schicke Vorarlbergerin und einen schicken Salzburger und einen so und einen so und einen Minderheitenvertreter, dieses Ausrechnen kann man bei solchen Abläufen, die über Monate gehen, eigentlich sehr schlecht aufrechterhalten. Man kann nicht recht wissen, was da passiert. Und es hat sich doch gezeigt, dass je sorgfältiger nach ästhetisch abgerundeten Gesichtspunkten die Leute ausgewählt werden, desto langweiliger die Abläufe geworden sind.
Das ist ja, also Taxi Orange oder solche Reality-Shows sind ja Unterhaltung. Also man kommt nach Hause, setzt sich vor den Fernseher, schaut es an. Also alleine heutzutage, also weniger in Gruppen. Ist das vergleichbar mit so Unterhaltung, die schon ganz früher stattgefunden hat?
Meine Parallele war mit den frühen Fernsehfamilien. Das war ein Sendeformat, das aktuell war, als ich begonnen habe, bewusst mal fernzusehen. Und der Grund, warum mir das gekommen ist, war nicht so sehr, dass das ja auch familiären Charakter hat und dass das heutige Zusammenleben in Wohngemeinschaften genannt werden könnte als analog zum ehemaligen Familienleben. Der Grund war ein bisschen ein formalerer, schlichterer Grund. Und zwar war das die Regel, dass man in der Taxi Orange-Umgebung nicht die Abläufe des Fernsehens wahrnehmen kann. Darf, nämlich, dass man keinen Zugang zum Radio, keinen Zugang zum Fernsehen hat. Das heißt, dass es da ein Wohnzimmer gibt, in dem ein komplett wichtiges Requisit des Wohnzimmers, nämlich der Fernsehapparat, verboten ist. Und an der Stelle, an der im Wohnzimmer normalerweise der Fernsehapparat steht, sodass die Leute des Wohnzimmers fernsehen können, sind wir die Fernseher, die ins Wohnzimmer reinschauen. Also diese Auslassung war für mich da etwas eigentlich ganz Interessantes. Und diese Auslassung findet auch statt in der Fernsehfamilie. Das war in der Fernsehfamilie ähnlich. Da ist gespielt worden, als würde es einen familiären Zusammenhang geben, so wie den, der in dem Kontext ist, wie die Leute die das anschauen. Und das würde und das ging natürlich nur, das, also der, den Anschein zu erzeugen, dass das ein ganz ein normaler familiärer Zusammenhang ist, das geht halt sehr schlecht, wenn man da drin den Fernseher hat, der einen ständig daran erinnert, dass man selber ja jetzt im Fernsehen zuschaut und nicht einer von den Nachbarn ist. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Diese Reality-Shows, die kamen ja nachdem diese Soap-Operas so geboomt sind. Und die Soap-Operas, das waren ja teilweise auch nicht wirklich ganz stark ausgebildete Schauspieler, sondern auch Laien, wo man schon ein bisschen besser sich vielleicht teilweise identifizieren konnte. Und diese Realities waren dann nochmal einen Schritt weiter. Man hat es vielleicht noch leichter, sich zu identifizieren.
In dem Zusammenhang fällt mir etwas ein, was Roger Williamson gesagt hat. Und das schien mir doch auch recht pointiert und recht richtig zu sein, dass wenn man sich ansieht, welche Menschen mit welchen Sprachgesten in gewöhnlichen Fernsehsendungen auftreten, wie kindisch, banal, repetitiv und Werbefernsehen infiziert die normalerweise sind, dann ist es eine tatsächlich entspannende und überraschende Qualitätssteigerung, wenn man mit Leuten zu tun hat, Leute sieht, die normal reden, die nicht diese läppischen Slogans verbreiten, den Tonfall haben, den man aus den Quiz-Sendungen kennt oder aus den Sportübertragungen kennt. Ein Punkt ist der, dass die Sonderwelt des Fernsehens mit den Reporterinnen und mit diesen ganzen Showveranstaltungen eine derartige Eigengesetzlichkeit entwickelt, dass die Leute, die da drin performancemäßig hängen, glauben, sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise reden, weil das sonst nicht ankommt, weil das sonst nicht aktuell ist. Ein absolut horribles Beispiel ist für mich Ö3, die Moderationen in Ö3 oder Musikantenstadl oder sowas, wo die Leute glauben, dass sie besonders volkstümlich zum Beispiel sein müssen, um die nötigen Zuschauerzahlen zu haben. Und in Wirklichkeit ist es nur ein wechselseitiges sich dumm machen. Diese Abläufe werden durchschnitten durch so etwas wie die Taxi Orange Sendungen, das würde ich doch wohl behaupten.
Wobei dann aber interessant ist, warum Soap Operas noch immer boomen und Taxi Orange gibt es nicht mehr.
Kann ich auch nichts dazu sagen. Ja. Beziehungsweise das eine kann man schon dazu sagen. Es ist offensichtlich so, dass das Rezept des sich für dumm verkaufens und andere damit dumm haltens und dumm machens etwas sehr was Stabiles hat.